Vor 3, 4 Wochen war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen. So, das ist gehört dazu. Und genau auf diesen Gedanken probiere ich eben die Leute auch mitzunehmen, um denen zu zeigen, hey, ich bin nur ein Mensch, ihr seid nur ein Mensch. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ob wir jetzt vorne rennen oder ihr hinten, jeder gibt genauso sein Bestes, was er zum Beispiel an dem Tag kann.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trailfunk, dem Podcast von alleslaufbar.de. Wir sind hier live in Garmisch. Hallo Garmisch. Ein Traum geht in Erfüllung. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja, wir sind hier live im Werkscafé und wir nehmen einen Podcast auf mit unserem Gast Max Rahm. Hallo Max, schön, dass du da bist. Ein Applaus bitte. Zusammen mit Amazfit haben wir hier heute einen tollen Lauf veranstaltet, von dem die allermeisten unbeschadet zurückgekehrt sind, wie ich sehe. Und ja, wollen jetzt einen Podcast aufnehmen. Und Max, ich erinnere mich, das allererste Mal, als wir uns gesehen haben, das war 2022 in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du dich auch dran erinnerst.
Nee, also daran erinnere ich mich nicht. Wenn du jetzt mich gefragt hättest, dann hätte ich geschätzt, das Jahr da drauf beim Zugspitz-Ultra-Trail. Aber Frankfurt? Nee. Geil. Hilfe auf die Sprünge.
Okay. Ja, enttäuscht mich jetzt natürlich so ein bisschen, dass diese Begegnung dir nicht im Kopf geblieben ist. Wir waren im Rahmen des Frankfurt-Marathons zufällig im selben Hotel und haben dann sogar gemeinsam gefrühstückt. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass ich dieses Gespräch sehr, sehr positiv in Erinnerung habe. Damals ist uns beiden keine Bestzeit gelungen. Ich glaube, du bist kurz vorher in Berlin deine Bestzeit gelaufen im Marathon. Kann das sein?
Richtig, ja, genau. Ich bin kurz vorher Berlin gelaufen, bin dann nach Frankfurt so als Bonus gelaufen. Aber ja, es war nicht mein Tag.
Ja.
War auch extrem warm, glaube ich, in dem Jahr.
Ja, oder kalt.
Oder eins von beiden, auf jeden Fall. Die Bestzeit hat nicht geklappt.
Auf jeden Fall habe ich gesehen, ein Läufer und man ist hier dann gemeinsam ja im Frühstückssaal und dann setzt man sich ja irgendwann doch an einen Tisch und quatscht ein bisschen, wie man es halt so macht unter Läufern. Und dann haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, was wir so vorhaben heute in Frankfurt. Und ich so, weiß nicht, ja, wenn irgendwas, ich will jetzt gar keine Zahlen, aber auf jeden Fall deutlich langsamer als du. Und dann hast du mich gesagt, ja, ich bin jetzt vor kurzem Berlin gelaufen, 2:23 war es, glaube ich.
Ja.
Und ja, wenn du so in dem Bereich landen würdest, wärst du ganz zufrieden. Und okay, da habe ich natürlich gedacht, alles klar. Also, hier sitzt jetzt ein richtiger Läufer vor mir. Und wer hätte es gedacht, dass wir jetzt hier ein paar Jahre später in Garmisch-Partenkirchen als Trailrunner miteinander sprechen und du den Sprung ja tatsächlich ins Profi-Trailrunnertum geschafft hast und dabei bist, es zu schaffen, sage ich mal. Bevor wir anfangen, Isa, möchte ich meine Co-Moderatorin hier mit ins Boot. Hallo Isa, auch schön, dass du da bist.
Ich wollte jetzt eigentlich in den Podcast starten und sagen, hallo, ich bin Isa und ich bin auch dabei, weil ich dachte kurz, dass du mich vergessen hast. Danke, dass du mich nicht vergessen hast. Ja, ihr kennt euch schon ein paar Jährchen länger. Max, ich muss sagen, ich habe dich tatsächlich erst nach dem Wings for Life World Run das erste Mal irgendwie in meinem Insta-Algorithmus gesehen. Ich habe das ja alles auf dem Manuskript tatsächlich stehen, was so deine ganzen Backgrounds waren in Sachen Laufen. Aber vielleicht erzählst du doch mal selber, wann hast du mit dem Laufen angefangen und wie hat sich das so in deinem Leben festgesetzt?
Ja, also mein Weg war jetzt nicht der klassische Weg, so Kinderleichtathletik und dann Leichtathletik, Straße, was auch immer. Also ich bin sehr, sehr viele, ich nenne es ganz gerne Umwege, aber Umwege gegangen, die mir echt als Person weitergebracht haben und die ich auch nicht missen möchte, um letztendlich es dahin zu bekommen, wo ich bin beim Trailrunning, was ich halt jetzt echt meine Liebe sozusagen gefunden habe. Also ich habe angefangen so mit, klar, man ist schon immer gelaufen, meine Familie war sportlich, habe dann auch so im Freundeskreis in der Schule so gehabt, die haben dann Triathlon gemacht auf sehr hohem Niveau und da ist man dann so mit reingerutscht und so mit 17, 18 habe ich dann das erste Mal so gesagt, okay, jetzt will ich das auch mal so ein bisschen mehr verfolgen mit Plan, mit Struktur und so weiter und habe dann relativ schnell gemerkt, hey, wenn ich da Zeit reinstecke, dann bekomme ich was zurück. Ich werde besser und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. War dann so ein bisschen auf der Bahn unterwegs, vor allem dann auch, ich sag mal, die längeren Strecken, weil ich halt einfach diesen Grundspeed, was man halt lernt mit 12, 13, 14, ich hatte, also so 5000 Meter sowas gerannt, war dann da eine Zeit lang. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, hey, das Nonstop im Kreis laufen ist zwar alles schön und gut, aber irgendwann wird es einem da auch echt langweilig, es macht keinen so Spaß mehr und bin dann relativ früh Richtung Marathon gegangen, wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben. Ja, und ich weiß ja ganz gut, also es war Corona und es waren dann alle Wettkämpfe weggefallen, aber es gab eben, ich bin schon damals komischerweise sehr gerne auf dem Laufband unterwegs gewesen, habe dann halt zu Hause ziemlich viel auf dem Laufband trainiert und dann kam die Möglichkeit auf, dass es die Plattform Swift, also die ist ja vielleicht, viele kennen es vom Radfahren her, auf einmal auch so eine Academy fürs Laufen gemacht hatte und damals konnten eben 6 Leute wurden ausgewählt und die wurden dann vorbereitet auf den Berlin-Marathon. Ich war damals, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht mehr, 23, 24, sowas, in dem Dreh. Und ich dachte aber mir damals so, yo, machst da mit, hast eh nichts zu tun, aber ausgewählt wirst du eh nicht, also musst auch kein Marathon laufen, um das Ganze abzukürzen. Ich wurde ausgewählt und musste dann Berlin laufen oder durfte, sage ich es mal so, besser. Das lief dann auch mehr oder weniger gut. Also ich hatte mir damals das Ziel gesetzt, ich möchte ganz gern unter 2:30 meinen ersten Marathon laufen. Bin dann mit 2:32 ins Ziel gekommen, aber ja, es war ein sehr warmes Jahr, es waren glaube ich 25 Grad dieses Jahr in Berlin, aber da habe ich schon relativ schnell gemerkt, auch wo ich sehr enttäuscht war nach der Ziellinie, habe ich aber relativ schnell gemerkt, ey, die Straße ist eigentlich das, was mir richtig viel Spaß macht im Vergleich zur Bahn. Und habe das Ganze dann nochmal ein Jahr lang weiterverfolgt, habe zu der Zeit auch noch als Schreiner gearbeitet im Familienbetrieb und habe das aber da schon von meinem Vater und von meinem Onkel so ein bisschen die Freiheit bekommen, dass ich auch mal ein bisschen mehr trainieren durfte, da mal ein bisschen weniger machen durfte im Betrieb und habe dann eben das Jahr drauf nochmal eine Offensive gestartet Richtung Marathon und bin dann damals meine Bestzeit in Berlin gelaufen mit 2:23, danach Frankfurt nochmal und dann war der Punkt, wo für mich sich vieles verändert hat in meinem Leben. Denn ein guter Freund von mir, der hat eine Agentur, der Studenten mittlerweile aus der ganzen Welt eben hilft, ein Sportstipendium in den USA zu bekommen an einem College. Für mich war das damals erst so ein Ding so, boah, nee, der Schritt ist mir echt zu groß, alles hier liegen zu lassen, in die USA zu gehen, sich da voll committen und wieder zurückzugehen zur Bahnleichtathletik, weil in den USA am College gibt es keinen Straßenlauf, sondern es dreht sich alles um die Bahn. Das heißt, im Winter rennst du in der Halle, im Sommer rennst du draußen auf der Bahn und dann hast du im Herbst noch Cross-Country. Das habe ich dann ein Jahr lang gemacht, bis mein Körper mir wirklich gesagt hat, hey, hier ist Schluss. Also ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt dort, wie ich es gerne mir gewünscht hätte einfach. Es war für mich dann auch zu dem Punkt hart, die Entscheidung zu treffen, hey, ich breche das Ganze ab, weil man eben ein Stipendium hatte für 4 Jahre und dann nach einem Jahr zu sagen, hey, ich komme nicht mehr zurück in die USA, war schon erstmal ein Schritt, der mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet hat und der sehr viel Support von meiner Familie gefordert hat. Aber ich weiß noch, der einschneidende Moment war einfach, ich war zu Hause, habe noch eine Woche wirklich richtig, richtig gut trainiert und in einem Long Run ging auf einmal gar nichts mehr. Ich konnte keinen 6er Schnitt mehr halten, was normalerweise jetzt für mich kein Problem gewesen wäre. Und ich hatte keine Energie mehr. Ich musste meinen Vater anrufen, hey, hol mich bitte ab. Es geht gar nichts mehr. Und habe da dann eben gesagt, okay, ich gehe nicht mehr zurück. Und dann stand ich da, okay, was jetzt? Und habe dann aber glücklicherweise in der Sommerpause, als ich in den USA war, habe ich einmal hier beim Südspitz-Trail mitgemacht. Das war 23, bin dort die 42 Kilometer, 45 Kilometer, was das damals waren, in dem Jahr gelaufen.
Mittenwald.
Mittenwald, genau. Mhm. Und ich bin damals eigentlich mit dem Mindset reingegangen, ey, ich mache da einfach mit. Wenn ich nach, keine Ahnung, 20 Kilometer nicht mehr kann, setze ich mich hin, eine Viertelstunde, gucke die Natur an und dann renne ich halt irgendwie weiter ins Ziel. Also ich hatte da überhaupt keinen Leistungsdruck hinten dran, was ich ja von den USA echt gewohnt war, weil da rennst du halt auf der Bahn und wenn du ein paar Zehntel zu langsam bist auf der Runde und dann schreit dir schon jemand ins Ohr, hey, du musst schneller laufen. Also das hört sich alles jetzt von den USA vielleicht ein bisschen schlimmer an, wie es ist, aber für mich war es einfach damals nichts. Es war aber auf der anderen Seite auch eine Zeit, die mir halt gezeigt hat, hey, das ist nichts für mich. Und das Trailrunning-Event damals hat mir gezeigt, das ist genau das, was du willst, dieses losgelöste Laufen, nach auf dein Körpergefühl hören. Und das war dann für mich so diese Umwege, die ich gemacht habe, bis ich dann jetzt hier bin, wo ich bin.
Okay, ich habe jetzt Schreiner gehört. Ist eigentlich Laufen auch so eine Art Handwerk, was man über die Jahre wie in der Lehre sozusagen lehrt und irgendwann wird man Geselle, Meister und so weiter und irgendwann nach vielen Jahrzehnten sozusagen ist man wirklich der Meister seines Fachs. Ich glaube, im Englischen sagt man ja auch, Laufen ist so ein Craft, ja, also wirklich Handwerk, glaube ich, buchstäblich. Würdest du dem zustimmen und an welcher Stelle bist du gerade sozusagen in diesem Prozess?
100% würde ich ihm zustimmen, weil man irgendwann einfach, ich vergleiche das ganz gern so mit so einem Werkzeugkoffer, ne? Also man hat so einen Werkzeugkoffer, da sind irgendwann so viele Werkzeuge drin, dass du weißt, du hast das Problem, hey, ich nehme das Werkzeug raus und kann es reparieren. Mein Werkzeugkoffer ist jetzt vielleicht, vielleicht so halb gefüllt. Es gibt immer noch Punkte, an denen ich einfach selbst, also ich wüsste vielleicht eine Lösung, aber ich weiß nicht, ist es die richtige. Von daher bin ich eben auch froh, einen Trainer an der Seite zu haben, der sehr erfahren ist, der mir dann eben mittlerweile die ganzen Werkzeuge an die Hand gibt, dass man dann irgendwann, wenn man Meister ist, einen vollen Werkzeugkoffer hat und weiß ganz genau, hey, ich fühle mich gerade so und so in der Woche, okay, dann mache ich mal einen Ruhetag oder dann mache ich mal das und habe dann einfach so das Repertoire. Und ich glaube, wenn man das weiß, wie man sich verhalten muss, ob das jetzt im Rennen ist, im Training oder sonst was und weiß genau, was man machen muss, dann hat man den Status des Meisters, glaube ich, erlangt.
Jetzt ist Handwerk ja auch nicht gleich Handwerk. Also ein Schreiner kann jetzt ja vielleicht schlecht auch sanitär oder sowas machen. Also das ist erst, was mir eingefallen ist. Ist es vielleicht mit Straßenlauf und Trailrunning dann auch so? Oder würdest du sagen, naja, im Prinzip ist Laufen gleich Laufen irgendwie? Also wer schnell laufen kann, kann alles gut laufen. Oder hast du nach dem Wechsel dann auch so gemerkt, oh, das ist ja doch irgendwie vielleicht was Eigenes, da muss ich jetzt nochmal neue Skills erlernen auch.
100%. Ich kann mich noch an den Zug erinnern, 2023. Ich habe lange Zeit geführt, was mich sehr überrascht hatte, aber das war eben der Part, wo ich wusste, oder wo eben das Straßenlauf mir entgegenkam, weil es sehr flach war, es waren breite Forstwege, da kommt dir das Straßenlauf entgegen und ich weiß noch, ich bin damals mit Florian Reichert oben über die Spitze gegangen, zusammen und dann hatte ich innerhalb von keinem Kilometer 4 Minuten Rückstand. Und da ist eben der Punkt, wo ich auch jetzt noch an dem Punkt bin, wo ich einfach merke, mir dieses Downhill-Laufen, was ja, wenn man auch vorne mitrennen will, ein riesen Part ist, wo man sehr viel Zeit gewinnen, aber auch sehr viel Zeit verlieren kann. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den du, wenn du von der Straße kommst, überhaupt nicht hast. Hm.
Ja.
Wann war denn der Moment, an dem du dann gesagt hast, okay, du willst nicht nur in den Bereich Trailrunning wechseln, sondern du willst da auch wirklich Profi werden? Weil in einer Sportart gut zu sein und zu sagen, ich will Profi werden, braucht mit Sicherheit ein gewisses Selbstbewusstsein. Und wie bist du das angegangen?
Ja, auch witzig. Also, es braucht Selbstbewusstsein, ja, aber ich würde nicht mal sagen, dass ich das Selbstbewusstsein unbedingt, ich habe es in mir, aber ich habe es vielleicht mich nicht getraut, so das so auszuflaschen. Also, da war wiederum sehr viel Rückhalt von meiner Familie, die mir da auch gegeben haben. Aber es gab immer so Lichtblicke, sage ich mal, wo ich für mich selber halt gemerkt habe, hey, da ist was, da schlummert was in mir. Das war dann 24, der Wings for Life, der ja im Mai war, wo ich auch eigentlich unvorhersehbar dann Leute hinter mir gelassen haben, wo ich vorher nie gedacht habe, dass es möglich wäre.
Florian Neuspander beispielsweise.
Zum Beispiel Flo, genau. ja, und dann kamen noch so andere Trailrennen auf. Mit eines der einschneidendsten war dann zum Beispiel Transalpine Run, habe ich noch mitgemacht, zum Teil. Ich bin die ersten 2,5 Etappen mitgelaufen, die ersten 2 dann auch wieder auf dem Podium. Und es war auch wieder so, hey, du kannst es. Habe mir leider auf der ersten Etappe ihm die Rippe gebrochen, weshalb ich dann irgendwann aussteigen musste. Und an dem Tag, an dem ich ausgestiegen bin, habe ich zu meinen Eltern gesagt, hey, wir waren eh in der Gegend, lass nach Innsbruck fahren, ich möchte nach einer Wohnung schauen. Und wir sind dann, da meine Eltern noch Urlaub hatten, ich noch, und da sind wir wirklich gesagt, okay, wir packen zusammen, wir fahren jetzt nach Innsbruck und haben dann wirklich in dieser Woche eine Wohnung gesucht. Ich habe eine Wohnung gefunden, es war dann fix und ich hatte dann einen Monat Zeit, meine Sachen zu Hause zusammenzupacken, nach Innsbruck zu ziehen. Und das war eigentlich so der Moment, gesagt hat, so, ich gebe mir jetzt die Zeit von 2-3 Jahren, gehe da all in, ziehe nach Innsbruck, um die bestmöglichen Trainingsbedingungen zu haben, Trainingspartner. Und seitdem bin ich so mehr oder weniger jetzt im zweiten Jahr so ins kalte Wasser reingesprungen.
Du hast schon gesagt, dass du einen großen Rückhalt von deiner Familie hast. Was haben die sich eigentlich gedacht, wenn der Sohn plötzlich sagt, lass mal nach Innsbruck fahren, ich suche da jetzt eine Wohnung?
Also die waren eigentlich sehr supportive, was das angeht. Da ich von meinem Elternhaus immer bei oder mitgegeben habe, du sollst das machen, was dich glücklich macht. Und das war eben oder ist in dem Moment das, was mich glücklich macht. Und ich darf mich so privilegiert schätzen, dass ich eben, dass es im Moment mit dem Rückhalt von meiner Familie und mit meinen Partnern eben ausreicht, damit ich das Vollzeit machen kann.
Nimm uns doch mal mit, wenn du sagst, du bist jetzt seit 2 Jahren in Innsbruck. Wie hast du dir am Anfang dann so deine neue Base gelegt? Es ist eine neue Stadt, es ist ein neues Umfeld. Du willst in einer neuen Sportart irgendwie Fuß fassen und erfolgreich sein. Nehmen wir mal einen random Tag abends, du in deiner Wohnung. Was ging dir da so durch den Kopf?
Ja, also am Anfang war das schon noch sehr, ich würde sagen, natürlich sehr einsam, aber durch das Laufen natürlich trifft man sehr, sehr schnell Kontakte. Und ich sag mal, auch wenn man dann über eine gewisse, das soll jetzt nicht böse klingen, aber eine gewisse Schwelle hinauskommt, dann wird auf einmal die Bubble auch wieder kleiner. Und dann kennt sich auch wieder jeder jeden. Und so hat man relativ schnell Kontakte geknüpft, Trainingspartner gefunden. Und das war ja auch mit ein Grund, warum ich da hingezogen bin, weil zu Hause, wo ich normalerweise herkomme, bin ich halt 95% alleine rumgerannt. Und jetzt auf einmal, wenn man das möchte, musst du keinen Tag mehr alleine laufen, so vom Ding. Und das war somit ein Beweggrund, warum ich dann nach Innsbruck gezogen bin.
Einen deiner Laufkontakte aus Innsbruck hast du heute gleich mitgebracht, nämlich Moritz auf der Heide. Der sitzt hier vorne auch. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Okay, das heißt, du kannst nicht nur Tipps, was Laufgeschwindigkeiten angeht, geben, sondern auch was schnelle Wohnungssuche in Innsbruck angeht, oder? Also zu sagen, ich fahre jetzt nach Innsbruck und suche mir eine Wohnung, ein paar Tage später hat man eine.
So einfach war es jetzt auch nicht. Also, es hat sich schon über 2-3 Tage gezogen. Es war mehr Glück. Es war mehr Glück dabei wie alles andere. Aber es hat sich gelohnt. Also wir waren dann fündig geworden.
Wir sind jetzt ja in Garmisch. Da muss ich natürlich auch direkt fragen, warum Innsbruck, warum nicht Garmisch?
Also Garmisch war natürlich auch mit auf der Liste, also das muss ich schon sagen. Aber was mich immer in Innsbruck reißt, ist, dass du noch ein bisschen mehr diesen Stadtflair hast, wie in Garmisch. Und auch so wie es liegt, also ich bin auch sehr gerne in Italien, du bist halt sehr, sehr schnell einfach über den Brenner drüber gefahren, bist in Italien drin. So von der Lage her war es für mich nochmal ein bisschen attraktiver dann im Vergleich zu Garmisch.
Und was die Trail-Szene angeht, hat sich ja doch hier in Garmisch-Partenkirchen jetzt die letzten Jahre einiges getan, Innsbruck sicherlich auch. Wie würdest du das vergleichen? Also hast du kein FOMO, dass du dann hier nicht mit dabei bist?
Nee, null. weil es gibt auch die ein oder anderen Tage, wo wir einfach mal ein Auto schnappen und dann fahren wir nach Garmisch und man verabredet sich und dreht hier mal eine Runde. Es ist ja jetzt auch nicht so weit weg, also man kann da ja relativ zügig hin und her fahren. Von daher, wenn ich die FOMO bekomme mit Garmisch, dann setze ich mich ins Auto und fahre hierher und dann kann man auch jede Runde laufen.
2024 hast du noch auf Instagram, wo du ja auch wirklich deine Follower mitnimmst, so auf deinen Journey noch gesagt, du bist ein Profi-Light. Anfang des Jahres 2026, was würdest du sagen, wo stehst du jetzt und was braucht es vielleicht auch, um vom Profi-Light zum Profi zu werden?
Ja, also 100% Profi, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, aber es ist so eine Definitionssache. Also das kann, wenn man den einen fragt, der vielleicht schon nahe Weltspitze ist, der wird sich schon nicht als Profi bezeichnen. Dann fragt man vielleicht jemand anders, der sagt, hey, ich bin Profi. Ich finde das immer so ein bisschen, das an dem einen Wort festzumachen, so ein bisschen schwierig. Es ist einfach so, dass ich für mich gesagt habe, hey, ich bin jetzt aktuell, für mich bin ich Profi, da mein Lebensmittelpunkt ist jetzt nicht eine Arbeit wie bei jemand anders, sondern mein Lebensmittelpunkt ist wirklich der Sport. der steht an Nummer 1 und alles andere kommt erstmal dahinter. Und das war für mich so der Grund und natürlich auch, was man nicht vergessen darf, dass du es eben Vollzeit machen kannst und nicht noch nebenbei arbeiten gehst und da noch was machen musst, sondern das ist wirklich, du kannst dich 100% darauf konzentrieren und deine Kraft da reinstecken.
Das kannst du ja auch machen, weil du Partner hast, wie eben auch Amazfit. Ein Wort, an dem man dich aber festmachen kann, ist das Wort Grindset.
Ja.
Erzähl doch mal, wie bist du zu dieser Wortschöpfung gekommen?
Ich weiß auch, es war irgendwann echt mir das so gekommen, weil man kennt ja den Begriff, ja, man ist jetzt im Training, man grindet.
Schleifen heißt das, oder?
Ja, also für mich im Training ist das so, wenn man, man ist so wirklich in der Woche drin, man arbeitet alles ab, man ist so voll im Modus, hat so diesen Tunnelblick drin und es läuft wirklich richtig gut. Und dann dachte ich so, ja, es ist eigentlich ein richtig geiles Mindset, was man hat. Und deswegen habe ich das so zusammengebracht und seitdem so ein bisschen zu meinem Slogan gemacht.
Was wäre dir wichtiger, ein Sieg beim Rennen deiner Wahl oder dass Grindset im Duden steht?
Also da bin ich ein Profi zu sehr, dass es ein Sieg beim Rennen meiner Wahl natürlich wäre, ja, zu 100%.
Jugendwort des Jahres.
Können wir ja vielleicht 2026 etablieren. Ja, wäre cool, wenn Susanne Daubner dann irgendwie in der Tagesschau dann auch mal sagt.
100%. Gehe ich auch mit, gerne. Kann auch gerne beides sein, natürlich.
Zum Trailrunning-Profi gehört ja heutzutage nicht nur dazu, dass man gut und schnell laufen muss, sondern dass man das dementsprechend auch ein bisschen vermarktet. Ne? Also man ist ja eigentlich auch eine Selbstvermarktungsagentur, nenne ich es mal. Man muss Partner akquirieren, man muss sich auch ein Stück weit online darstellen und das machst du ja auch. Kleine Anekdote, ein Freund von mir, der ist Schauspieler und der war letztens bei einer Psychoanalytikerin. Und die Psychoanalytikerin hat eine ganz psychoanalytische Frage natürlich gestellt, hat gesagt, schauspielern Sie auch im echten Leben? Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, als mein Freund mir das erzählt hat, weil ich dachte natürlich, also eigentlich schauspielern wir ja alle permanent irgendwie, sind wir in einer Rolle drin. Ich bin jetzt auch gerade in einer Rolle drin. Wohl fühlst du dich in deiner Online-Rolle als Max Rahm und wie nah dran ist das an der Offline-Persönlichkeit?
Es ist eigentlich 1:1. Also mein Motto mit dem ganzen Auftritt im Internet ist immer, ich will wirklich so sein, wie ich bin, weil für mich, was ich mit meinem zum Beispiel Instagram-Kanal machen will oder jetzt auch YouTube oder was auch immer, ist eigentlich, ich möchte das Full Picture zeigen. Ich möchte auch zeigen, dass zum Beispiel auch jemand, der das Vollzeit macht, dass der genauso Phasen hat, wo es einem schlecht geht, wo man keinen Bock mehr hat, nur aus der Tür rauszugehen. Das gehört genauso zu, weil für mich ist es immer schade zu sehen, wenn Leute immer nur posten und dadurch auch die Annahme entwickeln, dass bei Profis läuft alles glatt. Und das ist nicht so. Also ich bin ja aktuell auch in der Phase, wo ich zum Beispiel, kann ich ganz offen und ehrlich sagen, ich habe da auch nie Probleme drüber zu reden, vor 3-4 Wochen war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen. So, das ist gehört dazu und genau auf diesen Gedanken probiere ich eben die Leute auch mitzunehmen, um denen zu zeigen, hey, ich bin nur ein Mensch, ihr seid nur ein Mensch und wir sitzen alle im gleichen Boot und ob wir jetzt vorne rennen oder ihr hinten, jeder gibt genauso sein Bestes, was er zum Beispiel an dem Tag kann und das ist so ein bisschen mein Leitfaden, wie ich bin. Deswegen ist eigentlich die Person, die ich im Internet bin, genauso die Person, die jetzt hier sitzt oder die Person, die dann abends auf der Couch liegt.
Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass die professionelle Einstellung eines Athleten oder einer Athletin sich besonders auch in Verletzungsphasen zeigt, wo man eben nicht laufen kann, sondern irgendwie versuchen muss, wieder zurückzukommen? Ja, also zeigt sich da dein Grindset ganz besonders?
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass ich nenne es dann ganz gern das Smart Grindset. Man darf jetzt natürlich jetzt nicht so draufhauen wie in der normalen Phase, aber da zeigt sich genau der Unterschied zwischen auch zwischen Athleten, zwischen Profis, zwischen Amateur und Profi vielleicht, sondern für mich gilt aktuell so die Energie, die ich vorher in jede Trainingseinheit gesteckt habe, genau mit der Zeit, die ich ja auch am Tag zur Verfügung habe, die stecke ich jetzt in meine Erholung rein, damit ich schnellstmöglich und auch auf höchstem Level wie möglich eben am Ende wieder rauskomme, wenn ich das Go wieder bekomme.
Du hast gerade eben schon gesagt, vor 3-4 Wochen wolltest du alles hinschmeißen. Du wärst heute eigentlich auch beim Community Run mit dabei gewesen. Vielleicht weiß das ja jetzt nicht jeder, der jetzt im Nachgang zuhört oder hier im Raum sitzt. Erzähl doch mal, was gerade bei dir so die aktuelle Situation ist.
Ja, also aktuell, ich habe Ende kurz vor dem Jahreswechsel habe ich eben diagnostiziert bekommen, dass ich einen Ermüdungsbruch im Kreuzbein habe, der auch schon nicht vor kurzem entstanden ist, den ich schon sehr lange wahrscheinlich im letzten Jahr mitgeschleppt habe, was für mich wiederum auch einige Leistungen oder Probleme, die ich bei Rennen im letzten Jahr hatte, eben erklärt. Aber das heißt natürlich auch für mich, dass ich 6 Wochen wirklich keinen Schritt laufen darf. Ich darf zwar auf dem Rad trainieren, also da ist dann wieder so, man sucht sich natürlich dann die Möglichkeiten, wie man das Ganze alternativ machen kann. Aber dann hinter den Kulissen passieren natürlich auch andere Sachen, was zu einem Profi-Dasein dazugehört, wie man muss natürlich mit Partner, mit Verträge und so weiter. Und das war dann auf einmal so, wo auf mich so eine Welt eingeprasselt ist, wo ich erstmal nicht mehr weiter wusste und wo ich dann kurz davor war, ey, das wird mir hier gerade alles zu viel. Zu viel Druck, zu viel Stress. Ich ziehe die Reißleine. So,
das. Ist das jetzt das erste Mal, dass du eine so lange Zeit nicht laufen kannst?
Ja, also dass ich jetzt wirklich ja für diese lange Zeit, na klar, hat man immer mal hier und da seine Wehwehchen, aber das ist jetzt das erste Mal, wo ich wirklich 6 Wochen komplett die Füße stillhalten muss.
Du hast gesagt, du hast es in der letzten Saison, die wir auch gerne noch ganz kurz mit dir durchgehen wollen würden, gesagt, du hast es hier und da schon gemerkt. Was waren das für Momente und warum hast du diese Momente dann einfach bis da drüber gegangen?
Also ich habe eigentlich das ganze Jahr, das fing schon an, letztes Jahr mit Wings for Life Run, ich hatte immer Probleme mit dem Ischiasnerv gehabt, dass ich da Schmerzen reinbekommen hatte. Ich konnte dann irgendwann keinen richtigen Laufschritt mehr machen. Das war wirklich teilweise so schmerzhaft, dass ich dann gehen musste. War aber dann natürlich, jetzt hinten raus ist man natürlich wieder schlauer, aber damals in der Saison, hey, das ist deine erste Saison, du musst jetzt. Von daher bin ich halt oftmals dann einfach über den Schmerz drüber gegangen, was im Nachhinein nicht der richtige Ansatz war, aber man blendet es dann irgendwann aus, irgendwann vergisst man das auch, aber es ist dann halt immer in Tacken zu viel. Und ja, letztendlich ist es dann jetzt darin geendet, dass es dann halt eine komplette Ermüdungsbruch geworden ist, sozusagen.
Und wie bist du von diesem Punkt, ich schmeiß alles hin, zu ich komme jetzt einfach stärker zurück? Wie bist du da hingekommen?
Sehr viel natürlich Freunde, die auch aus einem anderen Sportarten, aber auch zum Beispiel aus so vom Profitum kommen, die das Ganze schon länger machen, die damit Erfahrung haben. Dann natürlich auch meine Freundin, die auch Profisportlerin ist. Dann ist da ein anderes Verständnis dafür da. Dann auch sowas zu sagen, hey, wir bekommen das zusammen hin. Dann natürlich auch ganz viel von Coach-Seite her, dass du sagst, hey, das gehört in gewisser Weise eine Verletzung, das ist nicht unbedingt ein Ermüdungsbruch, aber es kann passieren. Und das ist jetzt wieder das, was du vorhin auch angesprochen hast. Es kommt jetzt darauf an, was machen wir aus der Situation? Und jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern hey, es geht weiter und es kommt auch danach. Und so habe ich mich da dann langsam wieder rausgekämpft.
Genau, letztes Jahr war deine erste volle Saison als Trailrunning-Profi. Wie steil war dann die Lernkurve oder konkreter, was sind so 3 Dinge, die du gelernt hast, die du von nun an besser machen möchtest?
Also was mir jetzt auch im Zuge meines Ermüdungsbruchs ganz oben mit auf der Liste ist, ist Fueling. Also ob das im Training ist, ob das tagsüber ist, ob das in Wettkämpfen ist. Also das ist ein Learning. Man hört ja immer es wird ja im Moment ganz gerne mit diesem Begriff High Carb Fueling um sich geworfen. Ich war da auch immer erst ein bisschen skeptisch, bis ich es jetzt eigentlich erst seit der Verletzung wirklich 100% voll committed durchziehe. Das ist ein absoluter Gamechanger, ich kann es nicht anders sagen. Also das ist wirklich, ich habe unendlich Energie, ich fühle mich selbst aktuell in der Verletzung, ich sitze ja nur auf dem Rad, aber ich habe mehr Power wie jemals zuvor. Was natürlich auch bei mir ein Mithauptfaktor war einfach eben eine Unterernährung, was eben dann auch noch zu dem Ermüdungsbruch mit reingeführt hatte. Also das ist so ein Learning, den ich gemacht habe. Dann der zweite Learning ist ganz klar, Trailrunning, das Profitum ist ein Sport, da kommt viel über Erfahrung. Gerade was das Downhill-Running angeht, ich merke es, wenn ich mit den Jungs auf den Trails bin, die haben halt einfach jahrelang Vorsprung, wo die bergab rennen, die denken nicht mehr nach, wo setzen sie den Fuß hin, wo ich vielleicht auch ein bisschen zögerlich bin, hey, muss ich denn jetzt da hinsetzen, da. Das ist sowas einfach, gib dir die Zeit, sei gelassen, es kommt einfach mit der Zeit, das wäre so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist auch vielleicht so ein Punkt, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ich dachte auch in der ersten Saison, ich muss das machen, ich muss zu dem rennen, ich muss hier hin. Das ist auch sowas, was natürlich sehr viel Druck auf einmal auf einen aufladet. Und das ist auch was, was ich in diesem Jahr anders machen werde und möchte, ist einfach, hey, du machst wirklich nur zu 100% das, worauf du Bock hast. Weil ich habe sehr schnell für mich gemerkt, wenn ich bei Rennen mitmache oder egal was das jetzt ist, wo ich das Gefühl habe, ich muss dabei sein, aber eigentlich innerlich habe ich jetzt wirklich nicht so den Drive dafür, dann stimmt die Performance auch nicht. Und bei allen Rennen, die ich gelaufen bin, wo ich war, hey, ich habe da jetzt von mir aus Bock, bei diesem Rennen mitzumachen und habe es auch an den Tagen vielleicht geschafft zu sagen, ich mache das jetzt für mich und dann hat auch die Performance hinten rausgestimmt.
Da drängt sich jetzt natürlich die Nachfrage auf, worauf hast du denn 2026 Bock?
Ja, also die Saisonplanung steht schon so ein bisschen. Es ist natürlich alles noch mit dem Fragezeichen so ein bisschen, weil ich sag mal jetzt von der Aufnahme her, eine Woche später habe ich meinen Kontrolltermin, da entscheide sich erstmal, darf ich wieder laufen oder nicht. Aber jetzt weitergedacht ist so, das erste große Event wird wieder der Wings for Life Run sein, der jetzt seit dann dieses Jahr zum dritten Mal so mit eines meiner ersten Highlights ist, was ich ganz gerne einbaue, weil man einfach für die Trail-Saison auch einen gewissen Grundspeed erstmal sammelt. Auf der Straße, dann, weil ich bin trotzdem noch gerne auf der Straße unterwegs und Wings for Life ist da so ein cooler Kompromiss, finde ich. Ist so ein bisschen beides. Cooles Event auch, also das wird das erste Highlight sein und dann richtet sich eigentlich alles mehr oder weniger aus auf den CCC, den ich dieses Jahr das erste Mal laufen darf. Das heißt, ich werde dann bei Mozart starten, 2,5 Wochen nach dem Wings for Life Run über die Ultradistanz, die 78 Kilometer sind das, glaube ich. Dann werde ich noch das neue Rennen in Rumänien laufen von UTMB als letztes Vorbereitungsrennen vor CCC und dann steht der CCC an. Bis dahin steht jetzt alles mal mehr oder weniger fix. Ende des Jahres, also ich habe noch kein spezielles Rennen im Kopf. Ich weiß nur, es wird mehr in Richtung 100 Meilen gehen. Es werden noch keine 100 Meilen werden, aber es wird deutlich länger wie 100 Kilometer werden.
Dir wird nicht langweilig werden, auch in dieser Saison, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Nee, also ich meine, wem es langweilig wird im Trailrunning, da, keine Ahnung, da habe ich kein Verständnis für. Es gibt so viel im Trailrunning, was man machen kann, ob das jetzt Rennen sind oder auch eigene Projekte. Also da gibt es endlos Möglichkeiten.
Der CCC, also die 100-Kilometer-Distanz in der UTMB-Woche, die würde ich sagen, gilt ja als vielleicht der bestbesetzte 100K-Lauf der Welt, oder?
Ja.
Was sind da deine sportlichen Ziele?
Sportlich muss ich ehrlich sagen, fürs erste Jahr gar keine. Ich möchte einfach hingehen, möchte erstmal lernen, weil ich auch von befreundeten Sportlern, die es auch das erste Mal bei dem Event dabei waren, die haben gesagt, ich war total erschlagen erstmal, als ich da hinkam. Und von daher möchte ich mir jetzt sportlich jetzt keinen Druck machen, sondern ich will einfach sagen, hey, ich möchte für mich an dem Tag das bestmögliche Rennen machen, das ich für mich machen kann. Unabhängig von Platzierung, Zeit, sonst was. Wenn ich über die Ziellinie komme an dem Tag und sage, hey, das war jetzt alles, was ich geben wollte, ist es mehr oder weniger perfekt für mich gelaufen, da bin ich happy, egal, was dann am Ende dabei raussteht. Und im Folgejahr, wenn man es dann schafft, sich wieder zu qualifizieren, dann kann man sich Gedanken machen über, hey, ich möchte gerne die und die Zeit laufen, die Platzierung oder sowas.
Ich glaube, wir wollten tatsächlich auch noch das Publikum ein bisschen einbinden, falls die noch Fragen haben. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel und gehen vielleicht fast forward ein paar Jahre. Wann würdest du sagen, die ganze Investition, das alles hat sich gelohnt und du hast dir deinen Traum vom Profi-Trailrunner erfüllt?
Also, wenn ich ganz ehrlich in mich reinhöre, hat sich der Traum jetzt schon erfüllt, weil ich es ja jetzt schon Vollzeit machen darf. Und selbst wenn das jetzt in 2 Jahren vorbei sein sollte, möchte ich die Zeit missen, weil ich dann 3 Jahre, 4 Jahre das gemacht habe, was ich wollte und ich konnte es auch machen. Natürlich hat man natürlich immer so Traumvorstellungen. Es gibt noch so Traumrennen, bei denen man natürlich mitmachen möchte.
Welche zum Beispiel?
Also CCC war eines davon. Das hoffe ich, dass ich das dieses Jahr dann abhaken kann. Aber Western States steht zum Beispiel noch an. Das ist noch ein so Rennen, wo ich gerne mitmachen würde. Obwohl das ja auch immer schwieriger wird, da überhaupt reinzukommen. Aber es gibt noch so ein paar Punkte, die ich ganz gerne abhaken würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aktuell schon
sehr zufrieden bin, auch wenn es manchmal hart ist, aber das gehört, wie ich es auch genannt habe, einfach dazu. Und von daher kann ich eigentlich jetzt schon sagen, wenn es morgen vorbei sein sollte, hey, mega geil, es kann weitergehen. Ja. Dann wünschen wir dir da alles Gute für. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst, Max.
Gerne. Vielen Dank.
Ja, jetzt möchten wir euch natürlich auch die Chance geben, Fragen zu stellen, falls vorhanden. Okay, da gehen sämtliche Arme hoch.
Keine awkward Stille, sehr gut.
Fangen wir vorne direkt an.
Bitte. Hast oder hattest du Vorbilder und wen und wie haben die dich beeinflusst?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich hatte eigentlich nie so ein konkretes Vorbild. Eine Person, die mich immer sehr beeindruckt hat, auch immer noch beeindruckt, ist zum Beispiel Tom Evans, weil der so ein bisschen das lebt, was ich auch gerne machen würde und so die Straße mit dem Trailrunning auch so ein bisschen kombiniert. Also er ist ja auch noch ein Athlet, der extrem, extrem schnelle Zeiten über 15 Kilometer auf der Straße auch läuft. Von daher war, und auch wie er trainiert in England, wo er nicht die besten Bedingungen hat, unbedingt, finde ich mega, mega cool und mega spannend.
Wer ist dein Trainer und wie arbeitet ihr zusammen?
Mein Trainer ist David Roach aus den USA. Wir arbeiten eigentlich ziemlich cool, ganz klassisch über eine Excel-Tabelle zusammen. Also Google Sheets, Online-Format. Da bekomme ich wöchentlich meinen Trainingsplan rein. Ich habe dann eine Spalte. Also ich muss sagen, ich finde es, ich komme, vorher war ich bei einem Trainer, da ging alles über eine Plattform wie Training Peaks, Mats oder sowas, wo wirklich alles automatisch hochgeladen wird und so weiter. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, ich brauche eine Veränderung. Und diese Veränderung war mega gut. Ich wusste nicht, dass David so coacht. Von daher war das für mich erstmal, oh, okay, spannend, aber mega cool, weil man beschäftigt sich mehr mit seinem eigenen Training. Weil ich muss jetzt im Nachhinein hingehen und so nachschauen, hey, wie schnell war das Intervall, wie war meine Herzfrequenz, wie war das? Das heißt, ich verbringe auch sehr, sehr viel mehr Zeit mit meinem eigenen Training, lerne mich dadurch auch besser kennen. Und hinten dran gibt es eine Spalte, eine Kommentarspalte, und das ist eigentlich wie so ein Oldschool-Chat. Da schreiben wir dann immer hin und her. Das hat dann so ein paar Stunden Verzögerung natürlich immer. Aber so funktioniert das Training und ich muss sagen, ich bin mega happy und ich lerne extrem viel von David.
Übrigens interessant, ich glaube, David hat sich zeitgleich mit dir eine Stressfraktur zugezogen, oder?
Ja, ein bisschen später, ja.
Genau. Auch gerade verletzt.
Ja. Trotz High Carb, allem, ja. Ja, aber David ist auch noch ein bisschen extremer unterwegs. Also er treibt schon ganz gern wissenschaftlich auch auf die Spitze, was uns Athleten dann natürlich zugutekommt. Aber er, also eine sehr, sehr coole Person, kann ich auch nur empfehlen, mal ihn zu googeln und reinzulesen. Also man kann von ihm sehr, sehr viel mitnehmen.
Ja, bitte.
Vielleicht daran anschließend, mal an so einen Trainer.
Wie kommt man an so einen Trainer?
Es war auch, also der Trainerwechsel kam zustande letztes Jahr im Trainingslager, als ich in St. Moritz war. Da hatte ich einfach das Gefühl, dass ich bei meinem alten Trainer, ich hatte das Gefühl, ich brauche eine Veränderung. Das hat jetzt nichts unbedingt, also ein Trainerwechsel hat nichts damit zu tun, dass man die Person nicht mag als Trainer, sondern man hat einfach, irgendwann kommt man an den Punkt, dass er, hey, ich komme jetzt hier einfach nicht weiter, das ist einfach auf einer professionellen Ebene. Und dann habe ich mein altes gekündigt sozusagen mit meinem Trainer und dann, na klar, dann stellt man sich die Frage, hey, okay, wer könnte denn sein? Ich habe David damals auch schon verfolgt und habe dann eigentlich aus dem Trainingslager raus einfach eine E-Mail an David geschrieben, hey, hast du Bock, mich zu coachen? Das und das sind meine Ziele, das habe ich vor. Und ich war so, du haust die E-Mail jetzt raus. Also wenn du was hörst, ist das bestimmt in 6 Wochen später, weil man weiß natürlich auch, welche anderen Kaliber David coacht. Und dann kam die Antwort, aber ich glaube, am nächsten Tag hatte ich schon eine Antwort, ja, ich habe Bock, lass machen, hier sind mal Fragen, füll die mal aus, dass wir uns besser kennenlernen. Da ging das ein paar Mal, also über 2-3 Tage hin und her über E-Mail, sich ein bisschen besser kennengelernt zu haben. Und dann, ich glaube, eine Woche später hatte ich meinen ersten Plan.
Okay,
ja. Was heißt für dich jetzt High Carb Fueling, setzt du wirklich um? Weil du hast ja gesagt, davor hast du ja sicher auch dich gefuelt im Rennen und gerade in Bezug auf Rennen. Also wie hast du es vorher gemacht, wie machst du es jetzt? Und auch vielleicht im Training, weil ich glaube, das ist ja jetzt wahrscheinlich die größte Änderung, so wie ich es rausgehört habe.
für mich der riesen Unterschied liegt hauptsächlich im Training, nicht im Rennen, weil man muss erstmal im Training das High-Carb-Feeling umsetzen, damit man es später auch im Rennen umsetzen kann. Für mich aktuell heißt das, ich fuele jede Einheit, egal ob die locker ist, ob die mit Intervallen ist. Also alles, was locker ist, 60 bis 70 Gramm pro Stunde. Alles, was mit, David nennt es gern, Intention, also mit, ob das jetzt nur ein bisschen zügiger ist oder ob das mit Intervallen ist, wird mit 90 bis 120 Gramm pro Stunde gefuelt. Und das ziehe ich wirklich konsequent durch, ob das nur eine Stunde locker auf dem Fahrrad ist, dann werden 60 Gramm genommen. Ob das jetzt eine, ja, bei mir jetzt im Moment halt nur auf dem Fahrrad, eine intensivere Einheit ist, dann nehme ich 100, 110 Gramm pro Stunde zu mir und das wird halt jeden Tag so durchgezogen. Und konsequent dann eben auch nach dem Training fuelen, das heißt wirklich danach Proteinfuhr zu erachten, aber auch da immer mit Carbs dazu. Also es ist wirklich, meine Hauptnahrungsmittel sind im Moment die Kohlenhydrate, kann ich so sagen. Es ist auch nicht ganz so einfach. Also es ist, man sitzt schon manchmal auf dem Fahrrad und macht so, also es ist, aber das ist genau der Punkt. Man muss es im Training erstmal machen, damit man dann später auch im Rennen das Ganze umsetzen kann. Bei meinem 100er letztes Jahr in den USA, da habe ich knappe 100 Gramm pro Stunde umgesetzt. Das war einfach damals, weil ich es nicht konsequent durchgezogen hatte, war das eben im Rennen das Limit. Das Ziel im Rennen ist natürlich eher auf die 120 bis 150 Gramm pro Stunde zu kommen.
Genau. Wir hatten hier noch Fragen. Ja, gut.
Deine beste Strategie für die Pain Cave?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ist die beste, also am besten eine Pain Cave ist, wenn man jemand dabei hat. Also das ist wirklich mein, bei mir ist zu Hause, da meine Freundin auch selber Profisportler ist, wenn man zu zweit auf der Rolle nebeneinander sitzt, da geht die Zeit so schnell rum, das ist wirklich mega gut. Wenn das nicht der Fall ist, ist mein Setup zu Hause immer YouTube an. Da wird alles durchgeguckt, was gerade so kommt. Wenn es dann zu intensiveren Intervallen geht, dann wird das YouTube eher pausiert, dann kommt die Musik an und so hangelt es sich da durch. Mal ein Telefonat machen bei Easyläufer, also irgendwie ablenken, dass es geht.
Und im Rennen?
Und im Rennen? Im Rennen muss ich ehrlich gestehen, hatte ich noch nie Probleme, dass mir irgendwie langweilig wurde oder sowas. Natürlich hat man auch mentale Tiefs in einem Rennen, das gehört dazu. Aber da ist für mich immer so, ich denke jetzt nicht bei einem 100 Kilometer, hey, ich habe noch 89 Kilometer vor mir, sondern für mich geht immer nur Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle. Ich sag mal, bei uns im weiteren vorne hat man eben oftmals seine Crew dabei. Das heißt, für mich ist es dann oftmals so, okay, in 10 Kilometer sehe ich dann meine Crew, wer auch immer das dann in dem Fall wieder ist. Und das ist so der Fixpunkt, an dem ich mich eben dann ranhalte. Aber das kann man ganz gut mit Verpflegungsstellen machen oder man weiß, hey, da ist ein Gipfel, wo drauf kommt, dann wird eine geile Aussicht haben und dann das als Ziellinie setzen, danach ist Reset und da gibt es eine neue Ziellinie. Reset, bis es dann letztendlich die finale Ziellinie ist.
Okay, ich glaube, wir hatten jetzt noch zwei Fragen. Einmal hinten, ja?
Du hast vorhin das Stichwort eigene Projekte genannt. Das zu erwarten.
Stichwort eigene Projekte. Was ist da zu erwarten?
Ja und nein. Also ich habe eigene Projekte, die ich gerne machen würde. David ist nicht ganz so davon überzeugt. Einfach aus dem Hintergrund, David möchte natürlich für mich das Beste als Athlet erstmal bei Rennen rausholen. Da spielt so ein Projekt, was ich im Kopf habe, zum Beispiel ist bei mir in Innsbruck. Ich würde ganz gern, ich habe es Three Peaks genannt. Das wäre einmal von mir zu Hause auf dem Patscherkofel, vom Patscherkofel aufs Hordelhaus, vom Hordelhaus aufs Havlekar und wieder runter. Das wären ziemlich genau 100 Kilometer mit 6600 Höhenmeter. Das wäre so ein Projekt. Wenn man das natürlich mitten im Jahr macht, dann fällt erstmal eine ganze Zeit weg, wo man nichts anderes machen kann, was Rennen angeht. Das wäre ein Projekt, das ich auf jeden Fall gerne umsetzen möchte. Ob das dieses Jahr passiert, schauen wir mal. Auf jeden Fall nicht bis CCC, eventuell Ende des Jahres. Ein zweites Projekt, was ich im Kopf habe, was ich gerne machen würde, ist einmal um Gardasee-Rennen. Das sind fast ziemlich genau 100 Meilen auf der Straße und das dann auch ein bisschen auf Zug. Also das sind so die zwei Projekte, die mir im Kopf schlummern. Wann die umgesetzt werden, sehen wir mal.
Ja, meine Frage war so ähnlich mit dem, wegen des Pain Caves, wie du mit Highs und Lows umgehst, ob dir da was Bestimmtes durch den Kopf geht. Ich gehe jetzt mal, weil wir das Low schon hatten, auf das High. Gibt es bestimmte Momente, an die du dich erinnerst, wo du auf diesem Höhenflug warst, was dir da besonders durch den Kopf gegangen ist?
Die Frage habe ich so auch nicht bekommen. Aber interessant. finde ich gut. Nein, ich glaube, bei mir ist es so mit den Highs, ich möchte die für mich immer ausnutzen. Also ich probiere dann den Schwung einfach mitzunehmen. Und es ist leider oftmals auch so, gerade in dem Profisport, dass man diese Highs viel zu selten wirklich genießen kann. Ich weiß noch, als ich hier letztes Jahr jetzt den Zugspitz gewonnen habe über die 86 Kilometer, das war dann 2 Tage war das cool, aber dann bist du schon wieder im Modus, hey, okay, das war jetzt okay, die Zeit war jetzt nicht so gut für dich, hast trotzdem gewonnen und man relativiert sich das sehr schnell für einen. Und das ist was ich gelernt habe, nutzt es aus, weil man kann da sehr, sehr viel positive Energie draus ziehen. So ein zweiter Punkt ist einfach, dass ich mir in dem Moment einfach bewusst mache, wie cool das ist und wie privilegiert das gerade ist, dass ich zum Beispiel, als ich in den USA war, dass ich jetzt meinen Beruf nennen kann, dass ich in den USA fliege und dort ein Rennen renne, zum Beispiel.
Ja, okay. Ja, vielen Dank auch für eure Fragen. Das war super. Dann beenden wir an dieser Stelle jetzt diesen Teil des Podcasts und ich möchte meine Kollegin und auch Ehefrau Juliane auf die Bühne bitten. Juliane, komm doch zu uns. Isa, machst du?
Ich mach mal Platz.
Machst du die Fliege? Ja, hallo, Juliane. Wir haben uns überlegt, als kleines Schmankerl auch, möchten wir ein Segment, was wir in unserem Vom Laufen-Podcast immer machen, hier auch noch mit einbauen und nicht all in, all out. Juliane, magst du noch mal ganz kurz hier den Leuten erklären, worum es da geht? Was ist all in, all out eigentlich?
Ja, erstmal die Frage, wer kennt das denn? All in, all out, das Format. Okay, viele kennen das schon, aber für die, die vielleicht das jetzt hier zum ersten Mal hören, Christian und ich diskutieren viel zu Hause übers Laufen. Wir führen ja auch eine Wohngemeinschaft sozusagen. Und da kommt es häufig zu Diskussionspunkten und wir sind häufig verschiedener Meinung. Und daraus ist das Format entstanden, all in, all out. Zum Beispiel Schuhe schnüren oder einfach reinschlüpfen, all in oder all out. Und da sind wir meistens doch unterschiedlicher Meinung und das macht ziemlich Spaß, darüber zu diskutieren. Und heute haben wir wieder ein Thema mitgebracht und endlich mal können wir euch mit einbeziehen und vielleicht habe ich dann mal ein paar Supporter, aber gegen dich kann ich mich häufig nicht durchsetzen.
Ja, also wir kriegen im Anschluss eines Podcasts immer viele Zusendungen, wo Leute dann ihre persönliche Meinung auch noch abgeben. Und das wollen wir jetzt hier mal probieren, ob euch ad hoc auch dann etwas einfällt. Also es geht bei All-In, All-Out jetzt gar nicht unbedingt immer authentisch zu bleiben, sondern man kann durchaus auch ein bisschen überziehen. Ja, es darf auch ein bisschen mal lustig werden. Das wird sich gleich, glaube ich, schon dann von alleine erklären. Wir machen es so, wir stellen das Thema gleich vor. Wir fangen so ein bisschen an, unsere Meinung dazu stellen. Max, du darfst auch gerne dich für eine Seite entscheiden. Und okay, da ein bisschen argumentieren, sozusagen, es wird also ein kleiner Konkurrenzkampf ausgerufen zwischen Meinung A und Meinung B. So, und dann machen wir es so, dass ein Mikrofon, wir richten das dann ins Publikum, da darf man gerne aufstehen und ins Mikrofon treten und die einmalige historische Möglichkeit, jetzt Teil des Weltfunk-Podcasts zu sein, gerne auch vorher nochmal seinen Namen sagen, dann geht's los, okay? Und das andere Mikrofon ist dann dementsprechend all out, also all in, all out. Mhm. So, wir fangen einfach mal an. Es wird sich schon von alleine, glaube ich, alles regeln. Wir müssen es nicht zu kompliziert machen.
Genau.
Zu spät.
Okay.
Ja. Zu spät. Okay, also heute geht es um das Thema Pausentage. Ja.
Wie sind wir drauf gekommen?
Teil eines jeden Trainingsplans, sicherlich auch bei David Roach. Ich glaube, besonders bei David Roach, dem ist der Pausentag in der Woche, der eine, zumindest ein Pausentag in der Woche ist dem, glaube ich, heilig. Wenn ich seine Trainingsphilosophie richtig verstanden habe, da wird dann auch gar kein Sport gemacht. Also auch kein Alternativsport. Man kann natürlich sich irgendwie spazieren gehen mit dem Hund. Ich sehe hier einen Hund auch im Publikum natürlich bewegen, aber kein, sag ich mal, ernsthafter Sport. Ja, dann gibt es natürlich die Streakrunner auch da draußen. Ich weiß nicht, haben wir Streakrunner hier im Haus zufällig? Schade. Das sind halt die, die jeden Tag mindestens eine Meile laufen. Denen ist das Konzept Pausentag natürlich weltfremd, weil dann wäre der Streak unterbrochen. Ja, wie sind wir darauf gekommen, Juliane?
Genau, ich meine, es gibt David Roach und es gibt die Leute, die jeden Mittag sagen, ich gehe mal eine halbe Stunde raus, joggen, frische Luft schnappen und Trainingspläne sind mir fremd und ich laufe einfach jeden Tag. Scheiß auf Trainingspläne. Und diese Kategorie gibt es auch. Und
das bist du.
Das bin ich, genau. Und ich hoffe, dass im Publikum einige sitzen, die mir zustimmen, dass es okay ist, jeden Tag laufen zu gehen.
Also, ich bin all in für Pausentage. Ja, das hier ist das Mikro für die Leute, die dafür sind, mindestens einen Pausentag. Das ist ja schon super wenig. Das heißt ja, man macht 6 Tage die Woche Sport. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Ja, 6 Tage die Woche Sport. Das ist ja schon Profiniveau. Ja, also für Max Rahm ist das Alltag. Aber Hobbyläufer, ich meine, ich habe Familie, ich habe Arbeit, ich habe Freunde, keine Ahnung. Ich kann auch nicht 6 Tage oder 7 Tage die Woche Sport machen. Also auf jeden Fall mindestens ein Pausentag, damit man sich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern kann, wie zum Beispiel unser kleines Kind.
Christian, okay, wer hat Kinder? Dann wisst ihr, dass ihr jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sport braucht, um Zeit für euch zu haben. Also wer, ja danke, da ist Applaus, da ist Applaus. Also du bist schon wieder, Christian, voll im Profi- oder Leitprofi-Modus und gehst davon aus, dass du dich aus der Welt schießt mit deinem Sport. Es gibt auch die Leute, die einfach nur joggen gehen, an der frischen Luft, Schuhe anziehen und eine halbe Stunde raus und ein bisschen rumtraben, um den Kopf frei zu bekommen, um mal wieder blauen Himmel über dem Kopf zu haben und nicht nur den Bildschirm vor den Augen. Und das ist gesund, das ist gut, das hat nichts mit Training zu tun, da stimme ich dir zu. Man wird vielleicht nicht besser, aber glücklicher.
Nein, nein, nein. Also du bist ja dem Mythos des Regenerationslaufs irgendwie auferlegen. Es gibt keinen Lauf, selbst wenn du noch so langsam machst, der keinen Impact irgendwie für deine ganzen Stützapparat ist, ja? Also du brauchst mindestens einen Tag in der Woche, wo du deinem ganzen System mal eine Pause gönnst.
Deswegen machen wir ja Trailrunning. Weiche Wald- und Wiesentrails, irgendwie noch Hockerschuhe mit solch fetten Sohlen, 15 Zentimeter. Das ist wie auf Wolken schweben. Da ist Impact, spüre ich nichts von. War ich jemals verletzt? Nein. Und ich laufe jeden Tag. Also ich bin wirklich all out, was Pausentage angeht. Vor allem, also diese auferlegten Pausentage. Das ist also einen Tag die Woche musst du, aber ich muss gar nichts. Also ich muss manchmal laufen gehen und am besten jeden Tag. Und es sind auch, reichen auch mal 10 Minuten. Aber ja, Max, wie siehst du? Unterstütze mich.
Ja. Hey, muss ich mich entscheiden? Nein, ich bin ganz klar auf Christians Seite, all in für Pausentage.
Weil du Profi bist und ich verstehe dich, aber liebe
Nein,
Leute.
Für mich plötzlich die Frage dann, was bringen dir die 10 Minuten Laufen?
Glück, habe ich das nicht gerade erklärt, Max? Glückseligkeit. Ich weiß, du bist noch, oder überhaupt, du bist kein Vater, aber weißt du, wenn du den ganzen Tag irgendwie von kleinen Kindern, ich wollte jetzt schon belästigt,
ja,
beglückt wirst, dann brauchst du auch mal eine Pause und dann reichen auch die 10 Minuten oder die 20 Minuten. Das hat nichts mit Training und Zielsetzungen und so zu tun, sondern einfach nur für die Seele, auch wenn das ein bisschen...
Aber ich gebe Christian mit dem Impact recht, also man darf das schon nicht unterschätzen, auch wenn man dann es so runterredet, es sind ja nur 10 Minuten, es sind ja nur 30 Minuten. Es gibt ja noch so viele andere Sachen, wenn du wirklich sagst, hey, ich muss mich unbedingt bewegen, dann geh spazieren, das zählt ja noch als Ruhetag.
Wenn du keinen Hund hast und dann gehst du so durch die Gegend, das ist komisch. Die Leute gucken dich an, denken, was macht diese Person im Wald, gehend? Das ist echt komisch.
Führt doch irgendwas im
Schiff. Die führt darin, genau. Das ist komisch. Oder Radfahren, da brauchst du so viel Equipment. Laufen ist halt so niederschwellig. Du ziehst die Laufschuhe an, zack, gehst raus. Irgendwie noch Musik auf die Ohren und das ist das Einfachste, was du tun kannst.
Das ist echt so ein Engelchen und Teufelchen geradeaus, ne?
Also, komm, Markus, komm.
Also für Radfahren ist die Schwelle auch, wenn man es wirklich möchte, geht man zum nächsten Bahnhof, nimmt sich so ein Bahnhofrad und Radl.
Das ist also, voll unkompliziert, also,
dass die Schwelle hier zu hoch ist, da kann ich leider nicht mitgehen.
Ja, ich finde, wir sollten mal das Publikum mit einbinden.
Gerne.
Leute, kommt auf meine Seite.
Kommt gerne nach vorne, sagt gerne noch kurz euren Namen und dann nehmt gerne teil. Moritz, Benny, Isa und so, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen.
Ja, komm, Benny. Ich weiß schon, auf welche Seite du gehst.
Ich müsste mir jetzt eigentlich beide Mikros nehmen, aber ich geselle mich mal aus Solidaritätsgründen zu Juliane. Das ist tatsächlich eine Ausnahme, Juliane, aber es ist auch kein Mitleid, weil wir machen ja immer so eine Umfrage bei Instagram. Naja, ihr könnt euch denken, wer die meisten, bei welcher Seite die meisten Leute sind. Egal. Aber ich würde mich tatsächlich immer dazwischen positionieren, weil ich, ich bin eigentlich gar nicht so diplomatisch sonst, aber in dem Fall ist es wirklich so, ein Teil von mir ist eher auf Julianes Seite und ein Teil von mir auf Christians Seite. Und zwar kann ich sagen, mein Kopf wäre auf Julianes Seite, aber ich glaube, mein Körper wäre auf Christians Seite eher. Also mental kann ich voll nachvollziehen, was Juliane sagt, weil ich will auch jeden Tag raus. Ich will am liebsten jeden Tag an den Berg. ich mache Pausentage und wenn ich dann aber wirklich gar nicht mindestens eine Stunde irgendwie draußen war oder in der Natur, und dann merke ich das abends, dann geht's mir scheiße. Also dann habe ich echt Probleme. Das ist ein bisschen angsteinflößend, dass man so abhängig davon ist. Aber ja, dann geht's mir mental echt scheiße. Aber andererseits würde ich da auch Max und Christian zustimmen. Ich glaube, aus physiologischen Gesichtspunkten macht es durchaus leider doch Sinn, vor allem wenn man älter wird, mal einen Pausentag einzuschieben. Von daher finde ich die Idee mit dem Spazierengehen nicht so schlecht. Probier das doch mal ohne Hund. Das Kind wird ja auch größer. Und wenn nicht, kann man es tragen oder so. Naja, genau. Also, ja.
Ja, Punkt für mich, würde ich sagen.
Ich bin die Tammy. Hi. Ich bin eigentlich immer Julianes Meinung und heute nicht. Es tut mir leid. Ich bin auch absolut pro Pausentage. Ich merke das jedes Mal, wenn ich meine Pause mache. Also mein Pausentag, es tut meinem Kopf gut, es tut der Seele gut, es tut dem Körper gut und ich bin am nächsten Tag viel frischer. Sorry.
Hey.
ich bin Moritz. Ich wurde jetzt hier schon mal erwähnt. Ich schlage mich auf Julianes Seite. aber mit einem anderen Argument. Bei mir ist es echt so, wenn ich auch mal nur, es klingt so dämlich, aber einen Tag gar nichts mache, reißt mich das teilweise aus meiner Routine raus. Und dann tue ich mir umso schwerer, wenn ich am nächsten Tag dann wieder raus muss und dann vielleicht sogar eine Intervallsession ansteht. Und wenn es dann auch nur 20, 30 Minuten sind, für die es sich ja kaum lohnt, rauszugehen, für den Schädel, aber auch für die Routine irgendwie, ja, das macht irgendwie was her. Deswegen Kontrapause.
Man kann natürlich auch aus dem Pausentag eine Routine machen.
Hallo, ich bin Dietmar und ich bin für All In. Und zwar deswegen, also ich mache seit mehreren Jahren jetzt im, sag mal, höheren Alter ambitionierten Sport und habe jetzt eigentlich mit der Zeit auch gemerkt, was unheimlich wichtig ist oder was man eben auch dann lernt, aufs Körpergefühl zu achten. Und ich habe auch einfach Tage, da habe ich keinen Bock. Und dann am nächsten Tag geht's mir wieder richtig gut und dann macht's wieder richtig Spaß. Also All In. 5 Wochen Tag.
Ja, ich würde sagen, das ist auch ein relativ deutliches Meinungsbild jetzt gewesen. hast du dich überzeugen lassen?
Nein, sorry Leute. Ich mache weiter jeden Tag Sport.
Okay.
Ohne Pausentag und ohne Verletzung.
Ja. Heute Morgen beim Frühstück hast du angekündigt, dass du heute noch langlaufen möchtest.
Mhm.
Und zwar 100 Kilometer.
Oh, das darfst du vorher nicht sagen, sonst wird das jetzt, sonst bin ich Ankündigungsskaterin.
Zählt das als Laufpausentag?
Ich würde sagen, langlaufen, da steckt das Wort Laufen drin, das ist auch Laufen.
Ja.
Sonst wäre es heute Pausentag, ja.
Easy Day.
Ja, easy Day. Ja. Genau, Regenerationstag, ja.
Okay, über das Ergebnis deines heutigen 100 Kilometer Laufs können wir in der nächsten vom Laufen Folge dann sprechen. Danke auf jeden Fall euch, dass ihr da wart. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Essen hat geschmeckt und vielen Dank. Ciao.
Danke, ciao.